Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Es geht um Dachse. Und das sind Tiere, die mich schon lange faszinieren. Eigentlich meine ganze Wildnisausbildung haben die mich verfolgt im Teutoburger Wald und auch woanders. Eigentlich gibt es an ganz, ganz vielen Stellen Dachse. Und dieses soziale Leben, dieses verborgene Leben, da sind immer welche, die sehen wir nicht. Und trotzdem kann man immer mehr lernen über das, was man da an den Bauten und an den Wegen findet. Ich habe viel gelesen, ich habe viel beobachtet, ich habe viel Spuren gelesen, ich habe mit anderen gesprochen und mir mit der Zeit ein für mich ganz spannendes Bild vom Leben der Dachse zusammengebastelt. Wollte auch immer schon mehr darüber erzählen auf der Seite oder im Podcast und bin immer davor zurückgeschreckt und ich wusste nicht genau, warum. Jetzt habe ich mir mal einen kleinen Arschtritt gegeben und habe mich richtig da reinbegeben. Übrigens ganz lustig, ich mache ja mit Sophia Kimmich diese Exkursionswoche und wir bringen da immer Bücher mit. Für die Teilnehmer, dass es was gibt zum Recherchieren. Ne? Wir sind ja den ganzen Tag unterwegs, sehen Spuren, sehen Tiere, haben Fragen und damit die Leute dann auch noch recherchieren können, haben wir immer so eine ganze Bibliothek dabei. Und da haben wir uns vorher nicht so richtig abgesprochen, also jeder bringt seins mit. Und dann gibt's halt, keine Ahnung, ein Greifvogelbestimmungsbuch, ein Buch über den Fuchs, ein übers Reh, wie auch immer. Und ich hatte 3 Dachsbücher mit. Und das Lustige war, auch Sophia hatte 3 Dachsbücher mit, aber es gab keine einzige Doppelung. Und wir hatten uns beide eigentlich schon Mühe gegeben vorher bei der Recherche, was gibt's so für Dachsbücher. Das war schon ein bisschen lustig. Also es scheint für uns beide ganz wichtig zu sein. Jetzt zurück. Ich habe dann noch ziemlich viel recherchiert und dann gemerkt, das Thema ist doch noch viel größer, als ich vorher dachte. Und auch nicht alles von meinem Bild, was ich vorher hatte, stimmt so ganz, wie ich es auch in Kursen vermittelt habe. Von daher war das jetzt ganz gut, da in die Tiefe zu gehen. Und ja, ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich, weil es wird garantiert mehr als eine Folge werden, nur über den Dachs. Also schnallt euch ein wenig an. Ich hoffe, ich ermüde euch nicht. Wir werden sehen. Ja, das ist ja hier ein Podcast über Tierverhalten im Wesentlichen, also keine Angst. Es wird noch früh genug zur Biologie und genug Biologie kommen. Aber um das nochmal auch einzuordnen und vielleicht auch aus gegebenem Anlass, vielleicht noch ein bisschen was zur Geschichte. Weil es gibt zum Dachs eine ganze Menge aus der Vergangenheit zu sagen. Wie hat man auf das Tier geguckt? Was hat man so vermutet? Was hat man biologisch dem Dachs nachgesagt? Und vielleicht auch in welchen Geschichten, Sagen oder Glaubensrichtungen war er auch vertreten? Da kann man immer mit so einem kleinen Schmunzeln zurückschauen und sagen, ja, die da damals, die hatten ja noch keine Wissenschaft. Ich musste auch schmunzeln oder auch mit einem kleinen Grausen vorhin feststellen, als mir klar wurde, als ich mir das überlegt habe, das zu sagen, dass wir ja heute in einer Situation sind, wo wir anscheinend wieder dahin zurück wollen, ne, wo dann Wissenschaft auch keine Rolle mehr spielt und selbst führende Minister irgendeinen Quatsch erzählen, wo jemand aus der 7. Klasse Biologie sagt, das habe ich aber ganz anders gelernt. Und wo das alles keine Rolle mehr spielt und wir wieder in den Bereich der Mythen und Sagen abrutschen. Also ganz schön gruselig, irgendwie auch lustig, irgendwas dazwischen, wahrscheinlich beides. Gut, aber wie hat man früher auf den Dachs geschaut? Im Mittelalter hielt sich der hartnäckige Glaube, Dachse würden sich gezielt an Viehweiden aufhalten, um Pferde oder Kühen die Beine zu brechen, damit diese dann zur leichten Beute werden. Was ich auch gefunden habe, war, das erinnerte mich jetzt gerade an meine Lieblingsband oder eine meiner paar Lieblingsband, Black Cedar Who aus der Schweiz. Sehr schöne, sehr ruhige Musik. Hört euch das gerne mal an, sehr ausgecheckt, sehr beseelt kommen, im Frühling wieder auf Tour übrigens. Und Black Sea steht da so ein bisschen für die ja dunklen Texte der Sängerin Janine Catrain. Und ja, ihre Schwester spielt auch mit, die Vera. Aber Dahu steht für ein Schweizer Fabeltier. Und da ist es auch so, die Geschichte ist so, vor 150 Jahren haben die Schweizer das Tier erfunden, um die Touristen zu veräppeln. Und dann hat man gesagt, auf der einen Seite hat das Tier kurze Beine, auf der anderen Seite längere Beine, damit es besser über die schrägen Berge laufen kann. Und dann kommt natürlich sehr schnell die Frage, ja genau, es gibt zwei Arten Dahus, die links rum und die rechts rum laufen. Und da gibt es zahlreiche Zeichnungen von, könnt ihr mal nachschauen. Das gleiche gibt es tatsächlich auch von Dachsen und ich weiß es gar nicht, was zuerst da war, ob Dahu oder der Dachs zuerst da war. Aber da gibt es auch so weit verbreitete Legenden, wo den Dachsen das nachgesagt wird. Das ist wohl auch eine Legende, die wirklich weit verbreitet war. Weit verbreitet in ganz Europa sogar. Frühe Formen finden sich schon bei antiken Schriftstellern wie Plinius dem Älteren, der das auch über ein anderes Tier schrieb, so kann man lesen. Ich weiß nicht, ob es das Dahu war, aber das haben ja die Schweizer erfunden, wie auch diese Hustenbonbons. Aber im Mittelalter wurde es fest mit dem Dachs verknüpft. Dann gibt es noch dieses Thema magische Heilkraft des Fettes. Also Dachsfett, Dachsschmalz, sagt man auch, galt als universelles Heilmittel gegen Gicht, Rheuma, Wunden und innere Leiden. Das war ein fester Bestandteil der europäischen Volksmedizin, stand in vielen Arznei- und Kräuterbüchern drin, seit dem Mittelalter, zum Beispiel auch bei Hildegard von Bingen. Also eigentlich so Hochmittelalter bis weit ins 20. Jahrhundert hat man das geglaubt. Und dann hat man gesagt, naja, Aberglauben, das sind die Mythen von früher. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Ich mache jetzt erstmal so mit den Fundstücken weiter. Es gibt diesen mürrischen, boshaften Charakter, der ihm nachgesagt wird. Gibt auch Grimbart diesen Namen, ne? Also aus Fabeln und Tiergeschichten. Da wurde er auch als hinterhältig dargestellt, als unsozial. Ja, das ist eigentlich so europäische Fabeltradition seit dem Mittelalter. Er war dann so Gegenstück des schlauen Fuchses und des starken oder gemütlichen Bären. Das gibt's eigentlich bis heute in literarischen Darstellungen, also auch in neueren Büchern noch. Es gab den Glauben, ein Dachs sei in seinem Bau unverwundbar und könnte sich jederzeit dort von der Verletzung selber heilen, also eine Immunität im Bau. Das war ein allgemeiner europäischer Volksglaube eigentlich, der beruhte eigentlich auf der Unsichtbar und der Sicherheit des unterirdischen Baus. Und man hat das halt dann so magisch überhöht. Es wäre natürlich auch möglich oder denkbar, dass man vielleicht gar nicht wusste, wie viel Dachse es da gibt und vielleicht ging ein verletzter Dachs hinein und ein gesunder kam raus und irgendjemand kam dann auf die Idee, er wäre geheilt. Das weiß man jetzt nicht. Es gibt lokale Sagen im germanischen und im angelsächsischen Raum vor allen Dingen, so aus der frühen Neuzeit. Da gibt es so einen mythischen Anführer-Dachs, der sich durch seine Größe, eine besondere Farbe oder teilweise auch fehlende Gliedmaßen auszeichnet. Also dass er zum Beispiel nur drei Beine hatte, der König der Dachse. Sowas gab es auch. Also schon ein paar Beispiele für verschiedene Perspektiven. Dann vielleicht das nochmal ein bisschen weiter gesponnen, so als übernatürliches Wesen. Er kommt ja aus den Tiefen der Erde, viele sehen ihn nie oder nur selten und dann hat er noch diese schwarz-weiße Streifung. Ach so, übrigens, viele mögen den Dachs, viele kennen den Dachs. Ihr könnt ja mal versuchen, ohne einen Blick auf ein Bild den Dachs zu zeichnen. Jetzt, einfach so. Na, könnt ihr mal auf Stopp drücken oder bei der nächsten Gelegenheit, wenn ihr zu Hause seid, probiert das mal. Ist ja immer wieder interessant. Ich mache das immer gern mit einer Blaumeise. Ich bin beim Mersen, ich wäre übrigens auch gescheitert. Ich bin da gar nicht besser. Also manche könnte ich, aber zum Beispiel, wie sieht genau der Kopf aus? Wie sieht genau der Schnabel aus? Wie lang sind die Beine? Wo ist das Kniegelenk? Gar nicht so einfach. Und auch beim Dachs, welche Farben sind da eigentlich genau vorhanden? Der ist ja irgendwie gestreift, aber wie viele Streifen hat er eigentlich? Wo sind die? Wo fangen die an? Wo hören die auf? Wie breit sind die? Wie sieht der Bauch aus? Wie sieht der Rücken aus? Na, also weiß vielleicht, wo denn eigentlich? Wie sieht der Schwanz eigentlich aus? Dick, buschig, kurz, dünn, lang, schleift er, aufgestellt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na, also das ist eigentlich eine gute Übung, um ja, sich schnell mal so eine Form von einem Tier drauf zu schaffen. Das klappt dann genauso gut auch mit Spurenlesen zum Beispiel, wenn man sich so Trittsiegel nicht merken kann. Ne? Einfach aus dem Kopf mal aufzeichnen, was man meint, und dann vergleicht man es mit dem Original oder mit einem Buch halt. Ne? Und dann macht man es nochmal und nochmal und achtet auf Abstände, auf Formen, wie gesagt, auf die Länge des Schwanzes, auf die Neigung des Halses, auf das Größenverhältnis von Kopf und Hinterschenkel. Keine Ahnung, ne? Also guckt euch an, dass ihr hinterher das Bild habt, wie sieht denn eigentlich so ein Dachs aus? Vielleicht auch, wie unterscheidet sich die Form von einem Adulten zu einem jungen Dachs? Aber macht das mal, das macht Spaß. Können man auch gut mit Kindern machen. Ich schweife ab, wie man das von mir gewohnt ist. Also, wir waren ja eigentlich dabei, Boote aus der Unterwelt, man hat ihn selten gesehen, und wenn, dann kommt er vielleicht mit dieser schwarz-weißen Streifung aus dem Dunkeln. Das sieht schon hohoho gefährlich aus. Also, muss man nicht viel Fantasie haben. Er galt so als Grenzgänger zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Geister und Dämonen. Und der Bau war ein reales Portal. Das war tief verwurzelt im europäischen christlich geprägten Denken. Alles, was von unten kam, hatte schon einen starken Draht zur Hölle und dem Teufel. Das war so Mittelalter, frühe Neuzeit. Manche haben auch geglaubt, dass sich Hexen in Dachse verwandeln könnten, um ungesehen Felder zu verwüsten, Vieh krank zu machen oder Menschen zu schaden. Das war europäischer Hexenglaube. Das war, ist halt dokumentiert in den Schriften zur Hexenverfolgung. Das war so 15. bis 18. Jahrhundert, düstere Zeiten, könnte man sagen. Dann gab es sowas Ähnliches, auch ein sehr alter, sehr weit verbreiteter Aberglaube in ganz Europa, ähnlich so wie man das von der schwarzen Katze kennt, ein unheilvoller Omenbringer. Also eine Begegnung mit einem Dachs bei Nacht oder am Tag sogar war ein sicheres Vorzeichen für Unglück, Krankheit oder einen bevorstehenden Todesfall. Das gibt seither Antike bis ins 20. Jahrhundert hinein. Dann gibt es was, das bezog sich vor allen Dingen auf Bergbauregionen, zum Beispiel Harz in Deutschland oder Cornwall in England. Das war auch so im Mittelalter. Da war er der Hüter verborgener Schätze, kann man sich natürlich mit seinem Bau auch sehr gut vorstellen. Also da gibt es verschiedene Sagen aus diesen Regionen, die schrieben dem Dachs die Rolle des Wächters über Goldadern oder vergrabene Schätze zu. In düsteren, ja, magischen Praktiken wurde der Dachs auch als Opfertier für Rituale missbraucht, bei dem man glaubte, in seinen Innereien die Zukunft lesen zu können. Das nannte man dann Erdspiegel. Das war so europäische Dämonologie, Schwarzmagie. Das war in, halt jetzt in Zauberbüchern überliefert. Das war so frühe Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert. Also das war jetzt nicht, was das ganze Volk gemacht hätte, sondern ja, so Kult. Gruppen, will ich mal sagen. Und im Gegensatz zu vielen von dem, was ich jetzt gerade zusammengefasst habe, gab es auch die keltische Mythologie, in der der Dachs als sturer, erdverbundener Weiserhüter alter Geheimnisse und Geschichten galt. Also das findet man in frühen walisischen Erzählungen zum Beispiel. Und die Mythen stammen aus der Eisenzeit, wurden aber im Hochmittelalter niedergeschrieben. Ja, ein Überblick über das, was man früher geglaubt hat, über Mythen. Wie schon gesagt, wir können uns ja glücklicherweise sicher sein, dass wir heute auf dem Boden der Wissenschaft unterwegs sind. Da erzählt man sich ja keinen Unfug mehr. Aber nochmal Stichwort Unfug zurück zum Dachsfett. Wie gesagt, früher dieser Glaube, diese fettige Schmiere hätte Heilwirkung, dann war man sich natürlich sehr schnell klar, als die Wissenschaft erstarkte, das ist alles Aberglaube. Und dann hat die Wissenschaft aber wirklich Wissenschaft betrieben und mal nachgeguckt und dann hat man auf einmal doch wieder was gefunden. Das ist ganz interessant. Die TH München war das, München war das. Die haben im Dachsfett Corticosteroide nachgewiesen. Das ist also auch ein Wirkstoff. Den findet man in Hydrokortisonsalben drin. Also im Prinzip ist es Dachsfett, sowas wie eine Kortisonsalbe. Und das, was man auch bei genau solchen Gichtrheuma-Krankheiten aufträgt, um die Entzündung zu hemmen. Und gleichzeitig ist das Fett auch, das ist reich an Linol und an Ölsäure, auch hat eine pflegende Wirkung, hat eine Feuchtigkeitswirkung für Haut, auch für Schleimhäute und hat auch eine Barrierefunktion dann gegen Krankheitserreger von außen zum Beispiel. Die Fettsäuren sind auch im menschlichen Körper lebenswichtig und sind wichtig für verschiedene Stoffwechselprozesse, zum Beispiel die für den Aufbau von Zellmembranen und auch der Regulierung von Entzündungen dienen. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt auch Vitamin A und E, was auch damit assoziiert sind, das kann man auch auf anderem Wege sich zuführen. Das ist grundsätzlich richtig. Aber vielleicht hatte man im Mittelalter da teilweise auch noch eine andere Nährstoffversorgung. Und dann kann sowas natürlich schon eine Rolle gespielt haben. Also will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen und auch will ich dazu gar nicht jetzt eine Argumentation aufbauen, dass wir jetzt wieder Dachse jagen sollten. Für mich fällt auch, vielleicht an der Stelle auch schon mal gesagt, für mich gilt bei der Dachsjagd genau das Gleiche wie bei der Fuchsjagd, also nahezu, dass es eigentlich keinen Grund für die Jagd auf diese Tiere gibt. Nach dem Tierschutzgesetz braucht man einen vernünftigen Grund und den gibt's eigentlich nicht. Also beim Fuchs, das haben wir mit Sophia schon mal besprochen, glaube ich. Vielleicht kann man sagen, in seltenen Fällen auf Inseln, da wo vielleicht irgendwelche Bodenbrüter nur noch da vorkommen und da möchte man den kurz halten, den Fuchs, oder loswerden von der Insel, da mag es vielleicht mal so Ausnahmesituationen geben, aber alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Da übrigens auch Mythen und Glauben wird teilweise ohne Evidenz, ohne wissenschaftliche Fakten und Grundlagen dem Dachs alle mögliche Schadwirkung nachgesagt. Ja, er geht auch mal in die Maisfelder und holt sich da seinen Teil. Aber auf der anderen Seite hebt er halt auch Mäusenester aus und verspeist dann ziemlich viele Jungmäuse. In einem Magen von einem Dachs wurden mal über 80 Jungmäuse gefunden, so dass es da auch auf der anderen Seite eine ganz andere Wirkung gibt, zusätzlich zu Dingen, die ich nachher nochmal erzähle. Also dass da so eine, wenn man sie denn überhaupt führen möchte, so eine Schädlings-Nützlings- Diskussion sowieso nochmal fragwürdig ist oder anders ausgehen könnte. Aber wie gesagt, die Botschaft ist, Dachsfett anders als gedacht. Wer meine Seminare kennt oder auch so mich schon mal erlebt hat, der weiß, für mich das Wichtigste immer Fragen stellen, weiterdenken und mir ist aufgefallen, für die, die es nicht wissen, Dachs ist, gehört ja zu den Marderartigen, also ist ein Marder, hat vorne auch den Trittsiegeln, 5 sichtbare Zehen, meistens sichtbare Zehenballen, wie die anderen Marder auch. Aber ich dachte, ist es eigentlich der einzige Marder, der so sozial lebt? Die anderen Marder gehen ja eigentlich ihre eigenen Wege und das, was ich gleich für den Dachs vorstelle, also dieses Leben in Clans, Gibt es das eigentlich bei anderen Dachsen, auch bei anderen Marderartigen? Vielleicht erstmal ein Blick auf die Dachse. Da gibt es zwei Dachse, den asiatischen Dachs Meles leucerus, wenn ich das richtig ausspreche, und den japanischen Dachs Meles anakuma. Da ist die Vergleichbarkeit mit Meles meles, also unserem Dachs, eigentlich sehr hoch. Sie haben eine ähnliche grundlegende Lebensweise, sind auch hoch anpassungsfähige Allesfresser, leben in komplexen, generationsübergreifenden Bauten und haben auch so eine clanbasierte Sozialstruktur. Sie sehen auch ähnlich aus, sind etwas kleiner, etwas leichter. Je nach Lebensraum kann die Sozialstruktur auch weniger ausgeprägt sein, aber eigentlich kommen die dem eurasischen Dachs schon sehr nah. Dann gibt es, naja, so amerikanische Kollegen, den Silberdachs. Da merkt man auch schon am Namen, der heißt anders. Taxidae taxus. Er ist so mittelgut mit unserem Dachs verwandt oder vergleichbar. Er ist auch ein kräftiger, exzellenter Gräber, der ausgedehnte unterirdische Baue anlegt. Äußerlich gibt es auch so eine gewisse Ähnlichkeit, gibt aber ein paar gravierende Unterschiede. Er ist ein Einzelgänger, ein strikter Einzelgänger. Männchen und Weibchen treffen sich eigentlich nur zur Paarung. Es gibt keine Clans oder Familiengruppen. Er ist, was die Ernährung betrifft, viel stärker auf Fleisch spezialisiert. Ein aktiver Jäger, der hauptsächlich Nagetiere jagt schon, was unser Dachs eigentlich nicht machen wird oder diese oft auch unterirdisch verfolgt. Da geht's viel um irgendwie Präriehunde und Erdhörnchen. Gilt als deutlich aggressiver und wehrhafter als Unterdachs, der eigentlich eher, naja, als zurückhaltend und eher als scheu gilt. Es gibt schon Konflikte, wenn man wenn ein Fuchs in den Bau will, natürlich hier, wenn gejagt wird, haben die Hunde auch nicht immer was zu lachen. Also dann kann er natürlich auch mit seinen Waffen, mit seinen extremen Grabkrallen, und er kann auch gut beißen, kann er sich schon wehren, aber er ist halt nicht so aggressiv. Ich meine, ich habe auf meiner Homepage ein Video verlinkt. Ich muss das nochmal checken, dann schreibe ich das in die Shownotes. Es gibt noch zwei Dachse, den Honig- und den Schweinsdachs. Die Honigdachse sind berühmt in Afrika. Die sind also haben eigentlich nicht viel mit unserem Dachs zu tun. Eigentlich nur den Namen und so ein bisschen die Statur. Die leben meistens auch allein. Sie sind ja schon legendär furchtlos, aggressiv, extrem wehrhaft. Die greifen Tiere an, die um ein Vielfaches größer sind als sie selbst, Löwen oder Büffel. Also er sucht schon fast die Konfrontation. Ein furchtloser, ja, Fleischfresser und Aasfresser, der auch, ja, wie der Name schon sagt, auch Bienenlarven und Honig sich holt. Dazu ein Video, wie gesagt, habe ich mal gefunden und ich glaube verlinkt. Da geht's um ein Honigdachspaar, was in einem Tierpark in Afrika gehalten wird und dann so zu Ausbrecherkönigen wird. Also das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist echt sehr geil. Da wird Werkzeug genutzt, da wird getäuscht, da wird gebaut, um da rauszukommen. Das ist unfassbar sehr geil. Und ein anderes Video, da weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal finde, kann ich nochmal schauen. Ist eigentlich auch nicht so schön anzuschauen, aber trotzdem hölleninteressant. Ich weiß gar nicht mehr genau die Geschichte, aber ich glaube, es waren drei Löwinnen oder Löwen, die auf einen Honigdachs losgehen und ihn im Maul haben und zu mehreren dran reißen. Und es geht mehrere Minuten und er versucht sich zu wehren. Und am Ende haben sie ihn nicht gerissen und nicht getötet. Das ist was man eigentlich nicht versteht. Und der Grund ist wohl, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, dass die eine wahnsinnig dicke, zähe Haut haben, die sich auch noch verschieben kann um den Körper. Also das ist so, wie wenn er in so einem riesigen, zähen Kevlar-Stahl-Gitter-Schutzsack lebt. So habe ich das verstanden. Und wenn man die Bilder sieht, ich gucke mal, ob ich das Video finde. dann kann man es eigentlich nicht glauben, dass der das überlebt. Auch so vom Druck her, das wäre, ja, Fragen stellen, das wäre auch nochmal eine Frage, die Löwen, ja, vielleicht beißen ja nicht um die Knochen, aber wie geht es, dass die zubeißen und nicht allein der Druck dafür sorgt, dass bei ihm zum Beispiel der Brustkorb bricht oder irgendwelche anderen Knochen brechen. Man kennt das ja von manchen großen Karnivoren. Ja, auch so ein Wolf kann so ein Hirschschenkel in einem Biss durchbeißen. Und ich meine, Löwen hätten auch eine ziemliche Bisskraft. Weiß ich jetzt gerade nicht. Genau, aber sowas wären auch nochmal Fragen, die kann man dann mal nachgucken. Also, wie gesagt, der Honigdachs hat wenig damit zu tun. Schweinsdachse auch, also nicht ganz so wenig wie der Honigdachs, aber auch mittel bis gering. Es sind auch Allesfresser mit einer Vorliebe für Regenwürmer, das ist so ähnlich. Lebt in selbstgegrabenen Bauen, das stimmt auch. Meist aber auch einzelgängerisch oder in kleinen Familiengruppen, bilden keine komplexen Clans wie bei Melis Melis. Haben so eine schweineartige Schnauze, sind in tropischen und subtropischen Wäldern Südostasiens. Also man kann schon sagen, bei Dachsen gibt es jetzt diese fernasiatischen Varianten, aber sonst steht der Melis Melis, unser Dachs, schon halbwegs alleine da. Und wenn man jetzt die Suche nach sozialen Mardern etwas größer fasst, dann findet man eigentlich nur noch zwei Beispiele bei den Ottern. Und zwar gibt es den Riesenotter. Das sind so Familiengruppen, bildlich von 3 bis 10 Tieren. Da gibt es auch ein dominantes, monogames Elternpaar und dann die Nachkommen aus mehreren Jahrgängen. Was da vielleicht der Treiber ist dieser evolutionären Entwicklung, ist, dass sie Jagd machen auf größere Fische in gefährlichen Gewässern, auch mit Kaimanen und Jaguaren. Also da muss man dann kooperativ sein, um zum einen Jagderfolg zu haben, zum anderen, um sich selber zu schützen. Also diese Gruppe Jagdfische koordiniert im Verband und kann dadurch auch große Beute erlegen. Was vielleicht der Unterschied zum Dachs ist, ist, es ist eine enge und auf aktive tägliche Kooperation bei Jagd und Aufzucht ausgerichtete Sozialstruktur. Es ist aber eher, man könnte sagen, so eine mobile Jagdgesellschaft. Die haben keinen fixen Bau. Also das ist vielleicht auch der gravierende Unterschied dann nochmal zum Dachs. Und beim Seeotter ist es nochmal anders. Die bilden geschlechtergetrennte Gruppen, also so wie Flöße, wo 10, 20, manchmal auch mehr als 100 Tiere zusammenkommen, die gemeinsam auf dem Wasser ruhen, also Männchen und Weibchen getrennt. Und da ist der Grundschutz auch vor Fressfeinden, können zum Beispiel Schwertwale oder weiße Haien sein, das ist im offenen Meer und wahrscheinlich auch Thermoregulation. Hier ist es so, dass diese Zusammensetzung dieser Flöße sehr dynamisch ist und die sozialen Bindungen zwischen den Individuen sind dann schwach oder auch nur sehr kurz. Gibt keine gemeinsame Jagd oder keine kooperative Jungaufzucht. Also ist eher eine lockere Ansammlung, hat mit dem Sozialleben des Dachses auch nichts zu tun. Also man kann sagen, wenn man das zusammenfasst, obwohl Dachse nicht die einzigen sozialen Marder sind, ist die spezifische Form des Zusammenlebens, was noch geschildert wird, einzigartig. Genau, und dann kommen wir jetzt vielleicht auch dazu. Wie ist die Lebensweise? Es wird eigentlich kombiniert, eine große Familiengruppe, die generationübergreifend eine extrem starke Bindung hat an einen zentralen Lebensbau, an Einbau meistens. Und es gibt eine gemeinsame Verteidigung dieses Territoriums. Ich habe ja schon mal über ein Wolfsrudel, über Wolfsfamilien, über diese Sozialstruktur gesprochen. Auch hier gibt es ein Elternpaar. Also ist das eigentlich vergleichbar, wäre jetzt die Frage. Ne? Habe ich da einfach ein Elternpaar und dann eine Familie? Nein. Das ist hier anders. Es gibt schon so eine soziale Realität, die sich da fundamental vom Wolfsrudel unterscheidet. Es ist nicht nur eine Eltern-Kind-Beziehung, sondern eher ein komplexes System zur Sicherung des eigenen Fortpflanzungserfolges. Und das schließt auch ein, dass andere Clanmitglieder unterdrückt werden. Ja, um was geht es dabei? Also im Kern geht es dabei um eine ungleiche Verteilung des Fortpflanzungserfolgs. Das dominante Paar, insbesondere das Weibchen, zeugt und zieht die Mehrheit der Jungen im Clan auf. Die Dominanz wird nicht nur durch Alter und Stärke erreicht, sondern auch durch so verschiedene Verhaltensweisen, die den Fortpflanzungserfolg von rangniedrigen Tieren aktiv limitieren. Wie geht es? Also es wird sozialer Stress ausgeübt, aggressives Verhalten, Harassment sagt man dazu, was bei untergeordneten Weibchen Empfängnis oder die Einnestung der befruchteten Eizelle verhindern kann. Und das kann so weit gehen, dass es bis zum Töten von Jungen, von rangniedrigen Weibchen im Bau kommen kann. Wie häufig das vorkommt, weiß man nicht genau, aber die Anzahl, wie häufig, also es ist schwierig, sowas jetzt wissenschaftlich zu messen, in größerem Maßstab, dass man da jetzt an Zahlen kommt, aber die Indizien sind so häufig, dass man zumindest sagen kann, es ist eine relevante artspezifische Strategie oder Verhaltensweise. Auch bei Männchen ist es so, dass sie dann schon sehr entschieden handeln. Zum einen wird versucht, den Zugang zu den fruchtbaren Weibchen zu monopolisieren, also dass nur sie die Weibchen befruchten können. Dazu werden jüngere oder untergeordnete Männchen aus dem Clan vertrieben werden, wenn sie nicht selber gehen, wenn sie zu einer Konkurrenz werden. Und ja, man kann auch sagen, dass aggressive Kämpfe richtig um den Status, dass man die vor allen Dingen unter Männchen sieht. Und dazu kommt natürlich noch, dass auch externe Männchen, die versuchen, in den Bau zu kommen, in das Revier zu kommen, abgewehrt werden. Da wäre dann auch die Gefahr, dass so ein Männchen, wenn das jetzt in den Bau kommt, dass es die Jungen tötet, weil dann die Weibchen sehr schnell wieder empfängnisbereit sind. Trotz dieser Kontrolle jetzt des heimischen dominanten Rüdens ist es jetzt ganz interessant, dass das nicht so gut funktioniert. Und aber das ist nochmal wieder was anderes. Es geht nicht nur um diese externen fremden Männchen, sondern, was ich schon länger weiß, wo ich jetzt auch nochmal was zu gelesen habe, ist, dass die sich in den Nachbarbauen auch mal besuchen kommen, also in Nachbarrevieren. Also es gibt schon einen Unterschied, wie Reviere verteidigt werden. Die werden auch markiert mit Duftstoffen aus verschiedenen Drüsen, sage ich vielleicht später nochmal was zu. Und dann gibt es diese aggressive Verteidigung gegen externe Dachse. Aber was man festgestellt hat, ist, dass Nachbarreviere häufig von Verwandten besetzt sind, zumindest teilweise. Und da gibt es nicht diese heftige Revierverteidigung. Da gibt es sogar so ein Verhalten, dass die sich gegenseitig in den Burgen, in den Dachsburgen besuchen gehen. Und da kommt es auch zu Sexualkontakten. Also da kommt es auch zur Befruchtung und man hat festgestellt, dass also auch in genetischen Studien, dass eine extrem hohe Rate, also bis zu 50% der Jungen in einem Bau von Rüden aus Nachbarclans gezeugt werden. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Weibchen auch aktiv Paarungspartner außerhalb des Clans wählen. Also dass der dominante Rüde am Ende gar nicht so dominant ist, wie er scheint, was ja bei vielen Tieren so der Fall ist. Vielleicht an der Stelle auch nochmal zu diesem weiblichen Verhalten. Dazu gibt es auch eine wissenschaftliche Hypothese. Also man nennt es wohl kryptische Polyandrie. Frag mich jetzt bitte nicht nach einer Übersetzung. Kryptisch, verschlüsselt, polyphile, André, keine Ahnung, kann kein Latein. Aber wahrscheinlich verborgene Mehrbeziehungsgeschichte, whatever, Männerei. Dass das Risiko von Infantizid, also durch Jungen töten, durch Männchen verringern könnte, da die Vaterschaft für sie ungewiss ist. Also sprich, dass die Männchen aus der Gegend nicht genau wissen, welche Jungen von ihnen sind, und sie wollen ja, dass die eigenen Nachkommen überlegen. Das ist ja auch angelegt, genetisch. Da sagt die Hypothese jetzt, wenn die weiblichen Dachse sich von vielen Männchen befruchten lassen, wissen die Männchen nicht mehr, ob es die eigenen Nachkommen sind, und dann töten sie sie weniger. Wie gesagt, Hypothese, dazu gibt es, glaube ich, noch keine Daten, soweit ich weiß. Wenn das jemand kennt, dann bitte gerne schreiben. Und die auch sonst, wenn ihr Fragen habt oder was anders seht, dann haut es gerne raus. Bin immer bereit, mich auszutauschen und mich korrigieren zu lassen und weiteres zu lernen. Aber zurück zu den Sozialstrukturen jetzt noch einmal grundlegend vielleicht. Also Dachse leben in Clans, die aus verwandten Weibchen und ihren Jungtieren bestehen. Männchen zeigen ein anderes Verhalten. Es gibt residente Männchen, also nur ein oder wenige, meistens maximal zwei. Dominante Männchen bleiben langfristig im Clan und paaren sich mit den Weibchen. Dann gibt es sogenannte dispersierende Männchen, also die den Clan verlassen. Junge Männchen, die mit 1 bis 3 Jahren den Clan verlassen und nach eigenen Paarungsmöglichkeiten suchen. Die nennt man auch Roving Males. Ja, wann genau verlassen die Männchen? Ich habe 1 bis 3 Jahre gesagt. Das ist wie in vielen Fällen eigentlich immer nicht ganz so technokratisch, tabellarisch klar und hängt von mehreren Faktoren ab. Wie viel Nahrung ist da? Wie dicht besiedelt ist das Gebiet? Wie gut ist das Jahr gerade? Wie fit ist der Clan? Welche Persönlichkeit haben die Dachse? Also ich hatte in einer Wolfsfolge ja auch mal gesagt, dass Douglas Smith, fieser Name, heißt das auch so, oder? Ich glaube, der Wolfsforscher aus dem Yellowstone, der mal gesagt hat, ein Wolf ist ein Wer und kein Was. Ich habe das an anderen Stellen auch schon mal gesagt. Ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele Tiere übertragen und ganz bestimmt auch auf Dachse. Da gibt's kluge und freche und dumme und zurückhaltende und sozial kompetente und auch weniger sozial kompetente, aggressive. Da gibt's alles. Also dieses, ich glaube, einfach eine nicht bewiesene Hypothese von mir, meine Meinung, vermutlich ist es ähnlich wie bei uns. Es gibt eine Art Kultur. Also erstmal gibt es ja vielleicht eine Population, ein Habitat, also auch ein Populationsdruck auf ein Gebiet. Also auch Rahmenbedingungen, die auch von anderen Tieren und Pflanzen und so etwas auch noch bestimmt werden. Dann gibt es so eine Art ja familiäre Tradition, die vielleicht auch von Weibchen mitbestimmt wird, von dann den Dominanten, von den ältesten Weibchen, also wie geht man im Clan miteinander um. Und dann gibt's am Ende das Individuum, was wieder unterschiedlich gut mit den Bedingungen klarkommt und sich dann je nach Nahrungsverfügbarkeit und diesen anderen Faktoren entweder entscheidet, selbst zu gehen, oder es wird irgendwann so stark, kräftig, fordernd, dass dann das Männchen, das eins der dominanten Männchen, dann Druck macht, dass das junge Männchen Land gewinnt und sich selber dann ein Revier sucht. Naja, und diese Roving Males ziehen dann umher. Und da ist auch nochmal ganz interessant, es kann sein, dass die sich auch nochmal zu losen Gruppen zusammenschließen, die auch schon mal ein paar Wochen oder Monate zusammenbleiben, sich dann meistens aber wieder trennen. Das sind nicht so richtig nachhaltige Beziehungen, tiefe Beziehungen, sondern eher lose Gruppen, die können einen Vorteil haben, sich bei der Nahrungssuche durchzusetzen gegen Konkurrenten oder auch sich zu verteidigen gegen Prädatoren zum Beispiel. Das ist jetzt so die Vermutung, dass das der Grund ist. Ich habe mich dann auch noch gefragt, wie bestimmen die eigentlich, woher sie laufen? So, ne? Und dann, das wird, also ist da irgendwas angeboren oder ist es einfach zufälliges Umherstreifen, bleiben die in der Gegend des heimischen Clans? Und das ist wohl eine Mischung aus allem. Also je dichter die Besiedlung ist durch Dachse, umso weiter ziehen sie erstmal weg. Das ist auch, glaube ich, erstmal plausibel. Dann ist es sowieso schon auch gefährlich für sie. Es gibt viele, die dann am Ende kein Revier finden, die entweder von anderen Prädatoren getötet werden oder im Verkehr zum Beispiel umkommen oder einfach Schwierigkeiten haben mit der Ernährung. Also nicht genug Nahrung finden und dann schwach werden, zum Beispiel auch gegen Parasiten dann anfällig werden. Und dann ist man schon sehr schnell eigentlich bei der Frage, wie sich diese umherziehenden Dachse orientieren. Na, und die haben jetzt kein Kartenwissen vererbt bekommen, sondern eher vielleicht so eine Art Geruchstalent mit auf den Weg. Und dann haben sie natürlich auch ihren Eltern und den älteren Dachsen im Clan zugeschaut. Also sie wissen dann zum Beispiel, dass feuchte Böden häufig gut sind für Regenwürmer. Und Regenwürmer sind eigentlich mit die Hauptnahrung für die meisten Dachse, mögen sie super gerne, sehr proteinreich. Und dann können die sehr gut zum Beispiel diese feuchten Böden riechen. Oder was sie noch mit der Nase machen, ist den Riechspuren von Artgenossen folgen. Also sind vielleicht am Rand, vielleicht nicht ganz in der Kernzone von einem Revier, sondern im Randbereich, kriegen mit, hier ist ein Dachs hergelaufen, die markieren ja überall mit ihren Duftdrüsen. Und dann gehen diese umherziehenden Dachse diesem Dachs nach und kriegen natürlich so die coolen Nahrungsquellen gezeigt. Muss natürlich aufpassen. Ja, und so ist am Anfang dann das Umherstreifen in einem neuen Gebiet, meist jetzt außerhalb oder in Randbereichen von Revieren, dann eher so ein Umherziehen unter der Berücksichtigung von Grundmustern, also zum Beispiel feuchte Erde, aber auch Nutzen von Bachverläufen, die entlang gehen, von so Habitatsgrenzen, die nährstoffreich sind, von vielleicht Feuchtwiesen oder auch Weiden, wo vielleicht jetzt große Nagerpopulationen sind, die graben auch gerne halt Mäusenester aus zum Beispiel, gehen dann auch Bahngleise oder so lang. Also auch so menschgemachte Strukturen werden häufig auch als Orientierung oder als Grenze ihrer Bewegung dann auch genutzt. Naja, und mit der Zeit lernen sie dann vielleicht dieses größere Streifgebiet auch immer wieder besser kennen und dann wird das Umherziehen optimiert. Ja, man sagt so bis von 1 bis 3 Jahre, bis 4 Jahre ziehen die herum und jetzt sind sie entweder tot oder haben ein neues Revier gefunden oder einen frei gewordenen Platz übernommen. Aber es sind, glaube ich, nur 30%, sagen die meisten Studien, maximal 30% der jungen Männchen, die am Ende wirklich auch ein eigenes Revier haben. Es gibt auch ältere Dachse, die immer noch umherziehen. Und man nimmt an, dass sie jetzt nicht die Lonesome Rider sind, die ewigen Junggesellen, die einfach Bock drauf haben, sondern das sind eher Dachse, die haben halt dann Kämpfe verloren, werden immer älter und können sich dann halt nicht durchsetzen. Und manchmal haben sie Glück und dann werden sie nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen von den dominierenden Männchen und können so entweder in einem Clan mitmachen oder am Rand vom Clan leben. oder sie leben halt einfach allein, weil irgendwann sind sie zu alt, können keinen Kampf mehr gewinnen, die Jungen sind alle viel zu stark und das war's dann halt. Was vielleicht noch ein Punkt ist für die umherziehenden Dachse, dass die eigentlich keine Höhlen bauen, also in ganz seltenen Fällen mal, aber die schlafen halt, wo es gerade geht. Ne? Die nehmen sich Brombeerhecken oder Baumwurzeln, also irgendwas, wo sie ein bisschen Schutz haben, sowohl gegen Prädatoren als auch gegen das Wetter, und da kugeln die sich zusammen und schlafen halt. In den Städten gibt's dann auch schon mal lustige Orte, also auch so Abfluss, Kanäle, unter Gartenlauben, alles mögliche gibt's da. Da sind sie dann auch sehr kreativ. Man muss auch wissen, Dachse sind ja auch neugierig und auch gar nicht so doof. Und sie können auch klettern. Also sind jetzt keine Freeclimber, können auch, glaube ich, keinen senkrechten Baum unbedingt hochklettern, aber sie können schon ein bisschen klettern, also Zäune hoch oder sowas. Oder auf einen schrägen Baum, auch kein großes Problem, je nach Borke. Also da geht schon ein bisschen was und damit in der Zivilisation auch ein paar Möglichkeiten, sich da bei der Schlafplatzsuche und bei der Nahrungssuche kreativ zu verwirklichen. Vielleicht noch eine Studie, die sagt, dass auch diese umherziehenden Dachse, wenn sie zum Beispiel aus Waldpopulationen kommen, auch wie die Mütter früher noch freie Flächen zum Beispiel der Agrarlandschaft meiden. Also da scheint es schon so eine Prägung noch in der Familie zu geben, die hinterher auch noch nachwirkt. So, und jetzt haben wir uns lange mit den umherziehenden Dachsen beschäftigt, aber finde ich auch ganz wichtig, weil es kommt manchmal ein bisschen zu kurz, findet man in nahezu keinem Buch. Auch die Spuren, die sie vielleicht machen, da nicht, weil es ja vielleicht doch ein bisschen anders ist, ob jetzt ein Dachs einfach unter einer Brombeerhecke schläft oder die ganze Familie im Bau. Das sieht dann schon, wenn man es jetzt aus der Perspektive der Spurenleser sieht, ein bisschen anders aus. Da nehmen sie sich ein bisschen Gras und legen sich da drauf. Wie sieht das eigentlich aus? Hat dann auch nicht diese Dachspfade, die man sonst so kennt. Die werde ich auch noch an anderer Stelle beschreiben. Jetzt noch kurz was zum Clan. Und zwar ist es nicht nur Familie. Das ist nochmal, da habe ich noch gar nicht zu gesagt. Es kann auch sein, dass externe Dachse zu einem Clan dazustoßen und dann ja dazugehören. Also mitmachen können. Und da gibt es auch verschiedene Settings. Die typischen, natürlich jetzt, wenn zum Beispiel der dominante Dachs vom Auto überfahren wird, ist da Platz für einen anderen Dachs. Dann kann sein, dass einer von extern kommt. Es kann aber auch sein, dass Weibchen oder auch andere Männchen, zum Beispiel diese Alten, dann mal dazustoßen und toleriert werden. Manchmal sind sie sich vielleicht auch einfach sympathisch. Da gibt's einfach verschiedene Settings. Was in dem Kontext noch ganz wichtig ist. Es gibt so, da sage ich später noch was zu, es gibt so eine Art Gruppengeruch. Also ganz viel Orientierung erfolgt, auch soziale Orientierung erfolgt über den Geruch. Verschiedene Drüsen produzieren hormonhaltige Duftstoffe, die dem Dachs sagen, du gehörst hier dazu. Also es gibt eine Art Clan-Geruch. Und darüber, dass die zu einer Familie gehören und in einem Bau leben, da vermischt sich auch dieser Geruch der Einzeldachse. Erstmal ist der schon ähnlich, weil sie aus derselben Familie kommen. Und dann durch den ständigen sozialen Kontakt ist es so, dass sich das vermischt. Und weil die auch sehr viel halt auf direkten Körperkontakt haben, gibt's dann so einen Clan-Geruch. So, jetzt kommt ein externer Dachs dazu und wird Teil des Clans, der riecht ja jetzt ganz anders und der selber auch noch eine Duftstoffproduktion, die gar nicht dazu passt. Und da ist es jetzt wirklich so eine Mischung, dass zum einen der Clan lernt, dass der Geruch jetzt dazugehört, also dass die den tolerieren und mit in ihre Mischung aufnehmen quasi, von ihrem Wunsch-Clan-Duftbild. Und der zweite Gewöhnungsweg ist, dass ja, wenn er mit im Bau ist, sich das zunehmend auch immer mehr vermischt. Also dass es der einfach Teil der Mischung wird. Also sowohl in der Rezeption quasi taucht er dann zunehmend auf, als auch in der Praxis. So, ne? Und so ist das mit den Düften. Anders als bei Ameisen zum Beispiel, wo ja auch der Duft dann häufig eine ganz große Rolle spielt, aber wenn man da nicht so duftet, dann ist man halt sehr schnell tot, wenn man nicht ganz, ganz schnell ist. Aber die Dachse, die haben das raus und können das dann offensichtlich einordnen, wenn jemand eine ganz andere Duftnote hat. Wenn man jetzt auf den Clan schaut, gibt es da, naja, die Funktion der dominanten Männchen, die sind im Wesentlichen schon Nahrungserwerb und Schutz, aber vor allen Dingen. Da geht es jetzt nicht nur um seine eigenen Interessen im Sinne von, ich will hier meine Weibchen behalten, sondern es geht auch um den Schutz des ganzen Sozialsystems zum Beispiel vor externen Männchen. Das ist da schon ziemlich relevant, weil, das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, wenn so ein Männchen in die Höhle kommt, kann sein, dass er die ganzen Jungen tötet zum Beispiel, weil er selber dann wieder die Weibchen befruchten will. Also von daher ist es schon wichtig und man hat auch festgestellt, dass, ich glaube, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube, der Cortisolspiegel entscheidend ist für die Lebensfitness von Dachsen und das geht einher mit sozialem Stress. Also wenn man jetzt ein starkes, dominantes Männchen oder zwei hat, die, ich sag mal, für Ruhe im Bau sorgen, also dass da nicht viel Konflikt von außen kommt und dass auch die Männchen im Clan, also die Jüngeren, auch noch ruhig bleiben, dann hat der ganze Clan mehr Ruhe und ist fitter gegen Parasiten, Krankheiten und kommt besser über die Runden. Also das ist so die männliche Funktion im Wesentlichen. Die, ich nenne es mal Pädagogik, obwohl es kein ist. Also die Jungenaufzucht passiert dann schon eher durch die Weibchen, auch wenn die Männchen halt im Gegensatz zu vielen anderen, auch Säugetieren, schon bei der Jungenaufzucht auch beteiligt sind. Also auch mit dabei sind, im Clan bleiben. Es gibt ja auch andere Tiere, wo die Männchen dann nach der Befruchtung oder wenn die Jungen groß genug sind, dann sofort die Familie verlassen. Das ist hier nicht so. Es gibt auch vereinzelt dokumentierte Beispiele, dass auch die Männchen mit den Jungen nochmal spielen. Also die Jungen haben schon ziemlich viel Spieltrieb, spielen miteinander, kann man im Mai, Juni auch, vor allen Dingen, wenn die Nächte kurz sind, dass die Dachse früh rauskommen müssen, weil sie die Zeit brauchen zum Fressen und weil es die Zeit ist, in der die Jungen dann den Bau verlassen und man sie teilweise noch im Hellen sieht. Wenn man Glück hat, das gut vorbereitet, gut sich versteckt hat, gemäß Wind und so weiter und Jackenfarbe und auch so ruhig ist und nicht mit Bonbonpapier knistert und nicht nach dem neuesten Dior Aftershave riecht, dann hat man ganz gute Chancen, auch Dachse zu beobachten. Und dann sieht man, dass Dachsjunge auch ziemlich verspielt sind. Und in seltenen Fällen, wie gesagt, machen die Männchen mit. Das hat dann aber, das hat meistens nicht den Charakter von ausgelassener Spielerei, sondern das Männchen ist meistens dann so ein bisschen kontrollierter. Und das hat dann schon auch so Komponenten, den Jungen die Grenzen aufzuzeigen. Also da wird eigentlich spielerisch ja auch Dominanz ausgeübt. Das ist das, was man da so beobachtet. Und sonst kann man aber nicht davon sprechen, dass da pädagogisch agiert wird, auch von den Weibchen nicht. Man wird das ja vielleicht jetzt eher teilnehmende Beobachtung nennen. Also die Weibchen machen ihr Ding, also gehen durch ihre Nacht und machen da ja so ihr Ding. Also Nahrungssuche, putzen sich, was so eine Dachsfrau so macht nachts. Genau. Und die Jungen sind immer dabei und schauen, dass sie das dann auch lernen und hinbekommen. Gut. Das ist jetzt schon, ist schon eine Stunde Dachs. Haben wir schon hingekriegt. Und ich verspreche mal, das ist nicht die Letzte. Ich mache noch eine Folge. Es gibt noch einiges zu erzählen und auch einige höchst spannende Dinge. Bis dahin, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Selbstbeobachtung gemacht habt, dann haut sie raus, schreibt sie Instagram oder Facebook gibt's glaube ich auch noch. Oder hier in die Kommentare, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ja, bis bald. Viel Spaß da draußen. Ja, und was ich noch vergessen habe, vielleicht als Nachtrag für die, die im Ruhrgebiet sind und die jetzt den Podcast hören, wenn er ganz neu draußen ist. Es wird von Sophia und Thomas Hörren, der einer der bekanntesten Insektenforscher ist Deutschlands, der Mitinitiator und ich sag mal Kernbeteiligter auf jeden Fall der Krefelder Studie, wo es um diesen Insektenschwund auch in Naturschutzgebieten ging, der so hoch und runter in der Presse ging und auch nochmal aktualisiert wurde. Jetzt ein paar Bücher geschrieben über Totholz und auch für Insekteneinsteiger. Sehr geil. Also Sophia und Kimmich, Sophia und Thomas haben sich letztes Jahr auf einer Lesung von Sophia hier in Essen kennengelernt und jetzt kommt Sophia wieder und jetzt haben sie gesagt, machen sie mal eine Veranstaltung zusammen, also am 27. November 2025 in der Volkshochschule Essen um 19 Uhr ist es soweit. Es kostet nichts. Das spendieren sie einfach, geben einen aus in die Runde. Wer was spenden will, darf natürlich. Aber es ist umsonst und Sophia hat ein neues Buch zum Thema Bewegung im Tierreich. Höchst spannend, also diese verschiedenen Aspekte, wieso bewegen sich überhaupt Organismen und ja, dann einfach so die verschiedenen Spielarten, es geht um Polarfüchse, es geht um Zugvögel, ja, da wäre man jetzt so drauf gekommen, aber gibt ein paar Dinge, da wäre man noch nicht drauf gekommen und ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich bin schon auf einige Sachen gestoßen, die meinen Blick auf das Thema echt bereichert haben und ich finde es immer ganz toll, wenn es mal, ja, wenn es mal so ein Querbürsten gibt von solchen biologischen oder Naturthemen und das hat sie schon mit ihrem Nachtbuch ganz schön gemacht, also so Aspekte, wo sie aus einer bestimmten Brille oder aus verschiedenen Brillen dann aus einer anderen Richtung wieder auf Dinge schaut und dann kommen ganz neue Erkenntnisse dabei heraus. Also ich finde es toll, jetzt schon, und ich bin noch gespannt auf die Kapitel, die ich noch nicht durchgelesen habe. Und wie gesagt, Thomas mit seinen Insekten, ich find's großartig und für mich auch noch ein Riesenfeld. Ich weiß nicht, wie viel tausend Insektenarten es gibt. Ich kann übrigens versprechen, in der zweiten DAX-Folge wird es auch um Insekten gehen, weil genau das ist mir nämlich auch wichtig, dass man, wenn man über Dachse spricht, halt nicht nur über Dachse und Füchse spricht. Das liegt dann wieder nah, aber das ist halt viel, viel komplexer und ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge. Wie gesagt, ich würde mich freuen, sonst am 27.11.25 in der VHS Essen anmelden kann man sich über die Seite des NABU Ruhr. Umsonst, wie gesagt, ich werde auch da sein. Genau. Und sonst bis bald.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.